Ich bin noch mal kurz zum Anfang und dann fangen wir an. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, dass du zu uns sprichst und dass dieser Text auch heute sich direkt an uns richtet. Und so gebrauche ja auch diese Botschaft heute, um uns zu verändern, uns mehr in dein Licht zu rücken, dass wir dich erkennen, dass wir uns erkennen und dass wir ja im Glauben und in der Heiligung wachsen können. Amen. Ja, es geht weiter, wie gewohnt, in unserer Themenreihe. Wir sind im ersten Buch Samuel, mittlerweile im 7. Kapitel angelangt. Und so wollen wir heute durch diesen Text gehen, durch das gesamte 7. Kapitel. Und wie wir sehen werden, kommen wir heute an einen ziemlich klaren Wendepunkt in der Geschichte Israels und in der Geschichte Samuels. Ich möchte kurz so einen Rundumschlag machen, dass wir wissen, was bisher passiert ist, dass wir alle mal abgeholt sind. In den vergangenen Kapiteln haben wir uns angeschaut, wie Samuel heranwächst, wie Gott ihn Stück für Stück in diesen Dienst als letzten Richter in Israel einsetzt. Und Samuel ist dieser erbetene Sohn dieser zunächst kinderlosen Frau Hannah. Und sie gibt ihn quasi in den Dienst für Gott. Und so wächst Samuel in der Gegenwart Gottes auf, im direkten Umfeld mit dieser Bundeslade als Gehilfe zunächst für den Priester Eli. Und so erlebt er Stück für Stück diesen Einfluss Gottes, diesen geistlichen Einfluss dort an der Bundeslade vor Ort, wo Gott wohnt, aber auch vor allem durch das Vorbild seiner Mutter, durch dieses Glaubensvorbild, das er hatte. Und so kommt es dazu, dass Gott selbst ihn irgendwann mit dieser Stimme in der Nacht in den Dienst ruft. Das waren die ersten Kapitel. Und dann wechselt der Fokus weg von Samuel hin zu dem gesamten Volk Gottes. Wir haben diese Ungerechtigkeit im Volk Gottes gesehen, diese gottlosen Söhne Elis, die selbst das Gesetz Gottes ablehnen und eigentlich das Volk vielmehr in die Sünde führen als zu Gott hin. Wir haben gesehen, wie die Philister, ein Volk, wie man heute vermutet, wahrscheinlich aus Europa kommt und sich schnell im Nahen Osten ausbreitet. Wir haben gesehen, wie diese Philister dann gegen das Volk Gottes kämpfen und es schlussendlich auch besiegen, weil die Israeliten nicht auf Gott vertrauen, weil die Israeliten nicht nach Gottes Willen fragen, sondern sie erhoffen diesen Sieg im Kampf von der Bundeslade. Ein Symbol, das für sie selbst zum Gott wird und was sie in diesen Triumph einbringen soll. Und so kommt es, wie es kommen muss. Das Volk Israel verliert. Und die Bundeslade wird von den Philistern gestohlen. Und das Volk Gottes befindet sich eigentlich an einem Tiefpunkt. An einem Tiefpunkt in Leid, in Zerstörung, in Hoffnungslosigkeit. So haben wir gesehen, die Bundeslade ist also jetzt bei den Philistern. Aber auch sie behandeln diese Bundeslade vielmehr als Relikt, vielmehr als eine Trophäe, und stellen sie in ihren Tempel neben ihren bestehenden Gott Dagon auf, wie so ein Pokal in der Vitrine, stellen ihn zur Schau, was sie Besonderes geleistet haben. Und so kommt es, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, dass auch hier Gott wieder eingreift, dass auch Gott wieder seine Macht demonstriert. Und was passiert? Er schlägt die Philister mit dieser schweren Krankheit. Dieser schweren Krankheit, die sich im Gebiet rund um die Lade Gottes ausbreitet. Und die Menschen, die sterben auf grausame Art und Weise. Und so merken die Philister, okay, irgendwie geht es so nicht weiter. Irgendwie werden wir mit der Bundeslade nicht fertig. Und sie wollen irgendwie die Kontrolle zurückbekommen. So schicken sie diese Bundeslade quer durch das Philisterland von einer Stadt zur anderen. Aber diese Bundeslade zieht hinter sich einen ganzen Schwall von Leichen. Und ich habe eine Präsentation mit vorbereitet, genau. Und eine Karte gefunden, genau diese Karte, ich hoffe, man erkennt es. Und hier ist eigentlich dargestellt den Weg, den die Bundeslade zurücklegt. Also angefangen oben rechts in Shiloh, dort wo Samuel aufwächst und wo dann schlussendlich auch die Philister diese Bundeslade in Besitz nehmen, nachdem sie das Volk Israel besiegt haben. Und dann wandert die Bundeslade über Eben-Ezer hin zu diesen Städten im Philisterland, Ashdod, dann Gath, dann Ekron, alle Städte im damaligen Philisterland, heutzutage ein bisschen nördlich vom Gazastreifen, also der ist irgendwo hier unten, wenn man sich das mal so grob vorstellen kann. Und überall, wo diese Bundeslade hinkommt, sterben die Menschen. Und so beschließen die Philister, die Bundeslade muss weg, mit solch einem Gott können sie nichts anfangen. Und so beschließen sie, diese Lade an einen Wagen von Kühen zu schnallen und zurück nach Israel zu schicken. Und so kommt diese Lade Gottes quasi von Ekron nach Bet-Shemesh zurück ins Land der Israeliten. Und auch hier lesen wir, dass 70 Israeliten sterben müssen, weil sie in diese Lade Gottes hineingeschaut haben, weil sie diese Heiligkeit Gottes gesehen haben und deshalb sterben mussten. Und so wird diese Lade schlussendlich weitergeschickt und landet am Ende in Kiriat Jearim. Das ist quasi nördlich von Jerusalem, so ein bisschen im Gebirge von Israel. Das ist die Situation. Da befinden wir uns in unserem Text. So wollen wir einmal diesen ersten Abschnitt lesen. Ihr könnt gerne mal mit aufschlagen. Also wir sind im 7. Kapitel. Ich lese Vers 1 bis Vers 6. Das ist der erste Abschnitt. Da kamen die Männer aus Kiriat Jearim und holten die Lade Jahwes zu sich hinauf. Und sie brachten sie ins Haus Abinadabs, das auf einem Hügel stand. Sein Sohn Eleasar weihten sie zum Wächter über die Lade Gottes. Nachdem die Bundeslade nach Kiriat Jearim gekommen war, verging viel Zeit. 20 Jahre wurden daraus. Da ist dann das ganze Volk Israel, Jahwe seine Not klagte, sagte Samuel zu ihnen: Wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu Jahwe umkehren wollt, dann schafft die fremden Götter und das Taten fort. Wendet euer Herz Jahwe zu und dient ihm allein. Dann wird er euch aus der Gewalt der Philister befreien. Da schafften die Israeliten die Bale und das Taten fort und verehrten Jahwe allein. Dann sagte Samuel: Holt alle Männer aus Israel nach Mizpah zusammen. Und dort will ich Jahwe um Hilfe für euch bitten. Sie kamen alle, schöpften Wasser und sie gossen es vor Jahwe aus. Und an diesem Tag fasteten sie auch und bekannten: Wir haben an Jahwe gesündigt. Denn Mizpah schlichtete Samuel auch die Streitfälle der Israeliten. Das ist der erste Abschnitt und auch der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen. Gottes Treue und unser Versagen. Gottes Treue und unser Versagen. Wir sehen also, es müssen 20 Jahre vergehen, bis etwas im Volk Gottes passiert, bis sie bereit sind zur echten Buße, zur echten Umkehr zu Gott. Und auch wenn wir gesehen haben, dass die Philister diese Bundeslade zurückgesandt haben und dazu auch noch viel Gold gelegt haben und die Israeliten reich beschenkt haben, um so eine gewisse Wiedergutmachung zu leisten, ja, um auch den Gott Israels zu beschwichtigen, so müssen wir davon ausgehen, dass es dennoch irgendwie eine trostlose, vor allem gottlose Zeit war, in der das Volk Gottes lebte innerhalb dieser 20 Jahre. Und interessanterweise lesen wir eigentlich gar nichts über Samuel und seinen Dienst in dieser Zeit. Wir lesen gar nichts über sein Wirken und denk mal, dass das Volk Gottes wohl gar kein Interesse an dem hatte, was Samuel oder was Gott durch Samuel zu sagen hatte in dieser Zeit. Es mussten diese 20 Jahre vergehen und es war notwendig, damit das Volk ihre Schuld erkennt. Damit das Volk die Schuld erkennt und dann vor Gott bekennt. Und so kommt es dazu, dass nach diesen 20 Jahren das Volk zu Gott schreit. Dass sie zu Gott schreien und ihre Not beklagen. Und so ist Samuel zur Stelle und spricht klare Worte, er spricht diese Aufforderung zur echten Umkehr und er sagt: Wendet euer Herz Jahwe zu und dient ihm allein. Dann wird er euch aus der Gewalt der Philister befreien. Und das ist ja ein klares Versprechen, oder? Eine klare Anweisung, eine Zuwendung Gottes auch in gewisser Weise, dass er immer noch ihr Gott sein möchte. Dass sich die Voraussetzungen eigentlich nie geändert haben. Gott fordert von den Israeliten aufrichtige Herzen. Er fordert Herzen, die bereit sind, ihm nachzufolgen, voll und ganz. Und er sagt, es kann keine anderen Götter neben ihm geben, denn er ist der alleinige Gott. Und so versammelt Samuel das Volk in Mizpah und so bekennen sie gemeinsam ihre Schuld vor Gott. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, wenn wir dieses Ereignis an und für sich betrachten, dann macht es eigentlich schon Hoffnung, oder? Hoffnung auf wahre Umkehr, auf echte Buße, auf bedingungslose Nachfolge. Denn Genau das scheint es ja zu sein. Es hätte das Volk Gottes endlich mal verstanden, worum es geht. Sie ein für alle Mal ja verstanden haben, wie der Weg mit Gott funktioniert. Ihre Lektion gelernt haben. Aber wenn wir den Blick zurückwenden, gerade in die Zeit vor diesen Ereignissen, die letzten Jahre davor, die Zeit der Richter, dann sehen wir, dass sich genau dieser Ablauf eigentlich ständig wiederholt hat. Dass dieser Sinneswandel, so wie es aktuell im Volk Gottes scheint, gewissermaßen ein Verhaltensmuster ist, auch aus den vergangenen Ereignissen. Denn durch das gesamte Buch Richter zieht es sich eigentlich wie ein roter Faden. Das Volk Gottes wendet sich von Gott ab. Gott straft es mit Leid, mit Unterdrückung. Und das Volk schreit aus der Not zu Gott. Sie tun Buße und Gott ist wieder gnädig. So sehen wir auch in der Zeit nach Samuel, nach diesen Ereignissen, die wir jetzt hier gerade sehen. Die gesamte Zeit der Königsherrschaft ist eigentlich vielmehr geprägt von menschlichem Versagen, von Sünde, von ja, den meisten Königen, die eigentlich gegen Gottes Willen leben, die das Volk viel eher in den Götzendienst zurückziehen. Und dann kommt es wieder zur Unterdrückung und zum Leid und zum Aufschrei zu Gott. Das Volk befindet sich wieder am Tiefpunkt und schreit aus dem Leid heraus. Es ist gewissermaßen ein sich wiederholender Prozess, eine Art ja, Teufelskreis, in dem sich das Volk befindet. Und ich weiß nicht, aber das verleiht irgendwie diesem Abschnitt, den wir heute haben, der ja eigentlich so positiv ist, so ein bisschen bitteren Beigeschmack. Wir als Leser stellen uns eigentlich die Frage an der Stelle, ja, wie lange hält das an? Wie lange hält diese Umkehr dieses Mal? Und was braucht es, dass das Volk Gottes wieder zurückrennt in den Götzendienst? Aber ich will eine ja, gewagte These aufstellen, und zwar, ich denke, eigentlich liegt für uns genau darin die Hoffnung. Eigentlich liegt genau darin die Hoffnung, nämlich in der Gnade Gottes. Gott, der sich immer wieder seinem Volk hinwendet. Gott, der ihr Schreien immer wieder aufs Neue hört und der sie immer wieder aus der Hand der Feinde rettet, der Segen schenkt. Es ist eine Eigenschaft Gottes, die so schwer zu greifen ist, aber doch so wertvoll auch für uns heute. Nämlich, Gott ist gnädig und treu. Gott ist gnädig und treu. Jetzt möchte ich eine Stelle aus Titus vorlesen, Titus 2, Vers 11. Dort schreibt Paulus, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die Heil bringt es für alle Menschen und sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Ich denke, Gottes Gnade erleben wir nicht nur einmal in unserem Leben, sondern wir erleben diese Gnade immer wieder aufs Neue. Wir erleben sie immer wieder aufs Neue, weil wir scheitern. Weil wir genauso scheitern wie das Volk Gottes. Und Paulus sagt, diese Gnade, sie nimmt uns in Zucht. Diese Gnade erzieht uns, sie führt uns immer weiter. Und zwar dahingehend, dass wir uns Stück für Stück von dieser Gottlosigkeit abwenden und immer mehr mit Hingabe auch Gott gegenüber leben. Also ich denke, wenn wir auch diese Geschichte anschauen und das Volk Gottes betrachten, dann ist es vielmehr ein Spiegel auch für uns heute. Spiegel für unser geistliches Versagen. Denn ich denke, wir erleben es in gleicher Weise. Wir haben ein geistliches Hoch. Ja, wir erleben Gottes Gegenwart. Wir erleben sein Wirken und wir sind brennend in der Nachfolge. Es ist der eine Moment, so klar und deutlich zu spüren, aber nach kurzer Zeit, da schleicht sich die Sünde ein. Da schleicht sich Sünde und Bequemlichkeit ein und manchmal merken wir es gar nicht bewusst. Und irgendwann dann finden wir uns wieder an diesem geistlichen und vielleicht auch persönlichen Tiefpunkt und wir fragen uns, was ist schiefgelaufen? Was ist schiefgelaufen in meiner Nachfolge? Sieh, aber Gottes Gnade bleibt nicht an diesem Versagen stehen. Nicht nach dem 10. oder nach dem 100. oder nach dem 1000. Tiefpunkt. Nein, wir dürfen immer wieder neu zu ihm kommen. Wir dürfen immer wieder neu, wie das Volk Gottes diese Schuld bekennen und wie das Volk Gottes symbolisch dieses Wasser vor Gott ausschüttet, so dürfen auch wir unser Herz vor ihm ausschütten. Wir dürfen unsere Sünden bekennen, Buße tun und neu diese Gnade in Anspruch nehmen. Diese Gnade erzieht uns, indem wir diesen Prozess immer wieder aufs Neue erleben. Im Alltag, in den täglichen Kämpfen, die wir erfahren. Ich denke, gerade diese Zeiten gebraucht Gott ganz besonders, um an uns zu arbeiten, um uns genau dorthin zu führen, um uns zu erziehen, sodass wir gemäß der Gnade wandeln, wie es der Text oder die Stelle aus Titus sagt. Ich möchte ein Beispiel machen. Vielleicht kennt ihr euch ein bisschen mit Aktien aus. Also ich kenne mich eigentlich überhaupt nicht mit Aktien aus, aber ich glaube, so ein paar Sachen wissen wir eigentlich grundsätzlich. Und zwar kennen wir so den generellen Verlauf von so einer Aktie am Börsenmarkt. Ja. So eine Aktie ist nicht ständig im Plus, so eine Aktie steigt nicht ständig steil bergauf, sondern es gibt so den sogenannten Tageskurs. Ja. Und dieser Tageskurs sagt quasi aus, wie sich diese Aktie entwickelt im Vergleich zum Vortag. Und dieser Tageskurs schwankt manchmal ziemlich stark. Geht mal nach oben und dann mal nach unten. Und so geht es immer hin und her. Und eigentlich lässt sich sogar kein Trend feststellen, wenn wir nur diesen Tageskurs beobachten. Aber das, was eigentlich wirklich zählt, was diesen Wert der Aktie ausmacht, ist eigentlich vielmehr der Wert quasi auf lange Zeit gesehen, dieser lange Zeitraum. Trotz dieser wiederholten Einbrüche von den meisten Aktien ist die Tendenz immer steigend. Immer steigend. Und immer wieder kommt es zu diesen Ups und Downs. Aufgrund irgendwelcher Ereignisse, aufgrund politischen Entscheidungen oder wirtschaftlichen Entscheidungen. Aber was am Ende für diesen Anleger, dem der dieser Aktie gehört oder der darin investiert, entscheidend ist, was vor allem auch für die Firma entscheidend ist, die hinter dieser Aktie steht, ist nicht diese tägliche Schwankung. Es ist der Langzeittrend. Und ich denke, in gewisser Weise können wir das auch übertragen auf unser geistliches Leben. Ich denke, geistliche Tiefpunkte bedeuten nicht, dass unsere Beziehung zu Gott vor dem Ausstehen, dass unsere Beziehung zu Gott gerade zu scheitern droht. Es bedeutet nicht, dass Gott wie so ein in Panik verfallener Investor plötzlich all sein Geld rauszieht, die Aktie verkauft und lieber in bessere Menschen investiert. Das bedeutet es nicht. Nein, Gott ist anders. Er streckt uns vielmehr seine Hand entgegen und er offenbart uns seine Gnade und er nimmt uns an. Nicht, weil wir es verdient hätten, nicht, weil das Volk Gottes es irgendwie verdient hätte, jetzt hier die 10.000. Chance zu bekommen, sondern weil es Gottes Wesen ist, weil Gott gnädig ist, weil Gott treu ist. Gott steht zu seinen Versprechen. Er steht zu seinem Wort. Ja, das ist eigentlich hier die hoffnungsvolle Botschaft in unserem Text. Nicht, dass Volk Gottes, dass es ja irgendwie endlich mal begreift und umkehrt und diese Hoffnung annimmt. Ich meine, daran können wir uns freuen, aber diese Freude ist ehrlich gesagt nur von kurzer Dauer. Denn schon bald wendet sich das Volk wieder weg von Gott. Ich meine, die Kernbotschaft oder das, was wirklich Hoffnung macht, ist die Tatsache, dass Gott treu ist. Gott ist treu, auch wenn wir immer wieder versagen. Auch wenn wir manchmal auch seine Gnade mit Füßen treten, so ist Gott trotzdem treu. Und so dürfen wir immer wieder neu zum Kreuz kommen, Buße tun und diese Gnade in Anspruch nehmen. Unser Text geht weiter. Wir wollen uns den nächsten Abschnitt anschauen, die Verse 7 bis 12. Ich lese die Verse 7 bis 12. Die Philister erfuhren, dass die Männer Israels sich in Mizpa versammelt hatten. Da zogen die Fürsten der Philister los, um gegen Israel zu kämpfen. Und als die Israeliten davon hörten, bekamen sie Angst. Sie sagten zu Samuel, hör du nicht auf, für uns zu Jahwe, unserem Gott, zu schreien, dass er uns aus der Gewalt der Philister befreit. Und Samuel nahm ein Milchlamm und brachte es Jahwe als vollständiges Brandopfer dar. Dabei schrie er zu Jahwe um Hilfe für Israel. Und Jahwe hörte auf ihn. Das geschah, während Samuel noch opferte und die Philister zum Kampf gegen Israel anrückten, da ließ Jahwe es über den Philistern so schrecklich donnern, dass sie in Panik gerieten und sich schon von Israel besiegt sahen. Und die Männer Israel rückten aus und verfolgten sie von Mizpa bis unterhalb von Bet-Kar. Zur Erinnerung dieses Geschehens stellte Samuel einen Stein zwischen Mizpa und Shen auf. Bis hierher hat uns Jahwe geholfen, sagte er und nannte ihn Eben-Eser, Stein der Hilfe. Kommt zum zweiten Punkt, die Feuerprobe, wirklich echt. Ist der Glaube wirklich echt? Denn jetzt kommt es drauf an. Jetzt zeigt es sich, jetzt wird es ernst. Jetzt sehen wir, ob diese Umkehr, ob dieser Glaube der Israeliten wirklich echt ist. Denn die Philister erfahren davon, dass sich das Volk versammelt hat, dass sie sich in Mizpah versammelt haben, und vermutlich haben sie auch davon erfahren, dass sie sich neu Gott zuwenden, dass sie neu Buße tun, und so sehen sie diese sich anbahnende Gefahr, wenn Gott oder der Gott Israels wieder für sein Volk kämpft. Wir erinnern uns zurück an die erste Invasion, wo sie schon große Angst hatten, weil sie von diesem Gott Israels gehört haben, weil sie gehört haben, was er tun kann. Und dann haben sie es selber erfahren. Dann haben sie erfahren, wie es ist, wenn Gott wie ein Todesengel durch ihr Land zieht und die Menschen sterben. Und so versuchen die Philister hier in letzter Sekunde irgendwie noch das Blatt zu wenden und die Gunst der Stunde zu nutzen und die Israeliten irgendwie vernichtend zu schlagen. Und so lasst uns mal hineinschauen, gerade an der Stelle, und schauen, wie das Volk Gottes reagiert. Wie reagiert das Volk auf diese Bedrohung, die sich anbahnt? Und vor allem auch ganz interessant, wie unterscheidet sich dieses Verhalten im Vergleich zu Kapitel 4, zu dieser ersten Bedrohung, der ersten Invasion durch die Philister? Und zunächst sehen wir, sie gehen hier in unserem Text auf Samuel zu. Samuel, der ja als Richter des Volkes diesen direkten Zugang zu Gott hatte. Wenn wir aber zurückschauen ins Kapitel 4, dann lesen wir eigentlich während dieser gesamten Kämpfe mit den Philistern kein einziges Mal davon, dass sie überhaupt zu Samuel kamen, dass sie ihm um Rat fragten oder dass Samuel irgendwie Gott befragen sollte. Nicht einmal dann, als sie die Bundeslade Gottes mit zum Schlachtfeld genommen hatten, damit er ihnen als Glücksbringer diesen Sieg bescheren sollte, nicht mal da lesen wir davon, dass sie Samuel befragten oder dass er zu Gott hätte beten sollen. Im Gegenteil, Samuel war da nicht mal dabei. Er war nicht mal dabei, als sie diese Lade Gottes zum Schlachtfeld mitnahmen. Und jetzt in unserem Text sehen wir, sie wenden sich direkt an Samuel. Sie sagen zu ihm: Höre du nicht auf, für uns zu Jahwe, unserem Gott, zu schreien, dass er uns aus der Gewalt der Philister befreit. Samuel, er soll unaufhörlich zu Gott schreien. Er soll zu ihm rufen, denn das Volk weiß ganz genau, der Ausgang dieser Schlacht liegt allein in Gottes Hand. Wie diese Schlacht zu Ende geht, entscheidet Gott. Und sie sind vollkommen abhängig von ihm. Das Volk weiß, sie sind kläglich gescheitert, dass sie auf sich selbst vertraut haben. Dass sie es aus eigener Kraft versuchten. Sie brauchen Gott, der für sie kämpft. Und dieses Mal vertrauen sie wirklich auf Gott. Und das wirklich Interessante ist auch, dieses Vertrauen zeigt sich nicht in Jubelgeschrei, nicht in großer Euphorie. Es zeigt sich nicht in mutigem Auftreten, im Schulterschluss, in Kriegsformation und wie hier gegenüber den Philistern entschlossen aufzutreten. Nicht so wie in Kapitel 4, wo sie in Jubelgeschrei ausbrechen, als die Bundeslade kommt. Das Verhalten ist völlig anders. Eigentlich ist die Reaktion sogar ziemlich gegensätzlich. Sie schreien eher panisch zu Gott, weil plötzlich jeglicher Stolz, jegliches Selbstbewusstsein weg ist. Wir können eigentlich zusammenfassend sagen, statt dieser Euphorie, statt diesem Übermut aus Kapitel 4, hat das Volk endlich erkannt, wie machtlos sie eigentlich sind. Wie machtlos sie sind und wie mächtig Gott im Gegensatz dazu ist. Und so kommt es dazu, dass Samuel ein Milchlamm als Brandopfer darbringt und er fleht zu Gott. Ich glaube, an der Stelle müssen wir erstmal die Frage klären, was ist überhaupt ein Milchlamm? Also ich selber wusste es nicht, was ein Milchlamm ist. Aber einfach gesagt, es ist ein junges, frisch geborenes Lamm, das noch von der Milch der Mutter trinkt. Also nicht irgendwie wie so eine Milchkuh, die speziell gezüchtet wird, dass sie viel Milch bringt oder so. Nein, es ist einfach ein junges, frisch geborenes Lamm. Und Samuel opfert dieses Lamm vollständig. Ohne etwas von diesem Lamm wegzunehmen, bringt er es vollständig als Brandopfer dar, so wie es auch in 4. Mose 28 geschrieben steht. Und so stellen wir uns die Frage, was ist eigentlich besonders daran? Nun, zum einen war es ein Milchlamm und es hatte also vor dieser Opferung eigentlich gar keinen Nutzen. Es hatte keine andere Verwendung. Es hatte keinen Mehrwert. Es war frisch geboren, konnte weder Wolle noch Milch oder etwas von diesem Lamm holen. Bis zur Opferung gab es eigentlich keinen Nutzen. Und das Interessante ist, laut dem Gesetz Gottes wurden eigentlich immer in der Regel einjährige Lämmer verwendet. Und es mussten zwar immer noch makellose Lämmer sein, aber diese Tiere hatten zumindest bis zur Opferung einen gewissen Nutzen, einen gewissen Mehrwert, den sie gebracht haben. Aber Samuel eropfert hier ein neugeborenes Lamm, zwar vollständig als Brandopfer. Ein Lamm, das so gesehen nur eine Aufgabe hat, nur eine Bedeutung, eigentlich nur eine Bestimmung. Als Opfer für Gott, als Zeichen der Hingabe für das Volk zu sterben. Also ein Lamm, das geboren ist, um zu sterben, um als Opfer dargebracht zu werden. Das ist so ein starkes Bild auch auf Christus. Und so lesen wir im Neuen Testament, wie der Hebräerbrief eigentlich genau dort anknüpft, im 9. Kapitel, im Vers 14, wo es heißt: Wie viel mehr bewirkt dann das Blut von Christus, dem Messias, denn er hat sich selbst Gott als makelloses Opfer dargebracht. Gottes ewiger Geist hat ihn dazu geführt und deshalb reinigt sein Blut unser Gewissen von toten, nutzlosen Werken, damit wir jetzt imstande sind, dem lebendigen Gott zu dienen. Auch Christus kam eigentlich mit nur einer Aufgabe, mit einem Ziel in diese Welt, nämlich um sein sündloses Leben für uns als Sünder zu geben. Sich für uns zu opfern. Nicht für die Rettung in einer Schlacht hier wie bei den Israeliten, sondern für diesen endgültigen Sieg über Tod, über Sünde. Das ist Gottes Antwort auf mein und auf dein Versagen. Das hat er für dich getan. Christus, das vollkommene Opfer. Und das dürfen wir auch ein Stück weit hier sehen in diesem Text. So wollen wir noch einmal zurückgehen in 1. Samuel und uns den letzten Punkt anschauen. Gucken, was passiert jetzt? Wie reagiert Gott? Und wie es eigentlich zu erwarten ist, Gott hört auf Samuel und Gott rettet. Der letzte Punkt ist das Zeichen der Rettung. Seht, der wahre Gott, er beweist seine Macht und er fegt mit diesem gewaltigen Donner über die Philister, sodass sie vor Furcht fliehen. Dieses Bild zeigt es ganz gut. Und es ist eine ziemlich beeindruckende Wendung eigentlich in diesen Machtverhältnissen zwischen Israel und den Philistern. Die Israeliten wurden mehrmals von den Philistern geschlagen und plötzlich können sie zurückschlagen. Und eigentlich offenbart sich das, was Steff auch schon in seinem Thema gezeigt hat. Hier geht es nicht um ein Volk gegen das andere. Hier geht es nicht um einen Mann, der gegen einen anderen kämpft. Geht es nicht um Stärke der Streitmacht, hier geht es auch nicht um das zweischneidige Langschwert von den Philistern gegen das Sichelschwert der Israeliten. Spielt eigentlich alles gar keine Rolle. Es ist völlig bedeutungslos. Der entscheidende Faktor, der zwischen Sieg und Niederlage entscheidet, zwischen Leben und Tod, der liegt nicht in menschlicher Überlegenheit, sondern allein bei Gott. Allein bei Gott, der dieses Schlachtfeld lenkt und führt, und diese Soldaten nimmt und durch die Gegend wirft, als seien es so Spielfiguren. Gott greift ein und Gott kämpft für sein Volk. Was für ein Machtbeweis. Was für ein Beweis seiner Güte, seiner Gnade. So sehen wir, dass Samuel als Zeichen der Rettung einen Stein aufstellt mit der Bedeutung, bis hierher hat Gott geholfen. Bis hierher hat Gott geholfen. Und ich bin sicher, wenn du mit Christus lebst, dann kennst du diese Kämpfe, du kennst diese Schlachten gegen die Sünde auch aus deinem persönlichen Leben. Du weißt, was es bedeutet, gegen Sünde anzukämpfen, was es bedeutet, es aus eigener Kraft zu versuchen, zu scheitern, immer wieder aufs Neue und dich in diesem Tiefpunkt wiederzufinden. Du weißt, was es bedeutet, wenn dieser Sieg, den du vielleicht irgendwann erlangst, sich auf deine eigenen Bemühungen stützt, nicht auf deine eigene Disziplin, nicht auf deine eigene Kraft, sondern allein durch ihn gewirkt wird. Ich denke, auch diese Schlachten, die wir täglich erfahren, werden mit einem Zeichen besiegelt. Genauso wie dieser Stein von Samuel diesen Sieg Gottes besiegelt, so wird auch unsere Schlacht, eine jede Schlacht, die wir kämpfen, mit diesem Zeichen besiegelt, und zwar dieses Zeichen des Kreuzes. Dieses Zeichen des Kreuzes, das sagt, das hat Gott getan. Das hat Gott getan, das hat allein er bewirkt. Sieh, Gott rettet uns ein für alle Mal vor dieser Macht des Todes, aber er hilft uns auch bei diesen täglichen Kämpfen gegen die Sünde. Gott kämpft für uns. So sehen wir in diesem Text, geht es eigentlich viel weniger um das Volk Gottes. Es geht nicht darum, dass sie sich endlich mal aufrappeln und sich für Gott entscheiden und diesen Weg mit Gott gehen. Eigentlich geht es um Gott selbst. Es geht um den gnädigen und allmächtigen Gott. Ich denke, so dürfen wir uns auch diese Tatsache vor Augen halten, gerade dann, wenn wir auch in unserem persönlichen Leben mit unserer eigenen Schuld konfrontiert werden. Wenn wir uns genau in diesen Tiefpunkten wiederfinden, dürfen wir wissen, dass Gott für uns kämpft. Dass er den Sieg schon bereits errungen hat. So möchte ich schließen mit den Worten von Paulus aus Epheser 3, Vers 20. Dort schreibt er nämlich: Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder denken, denn seiner Kraft unter uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen.